Weltweit lösten diese Vorfälle Proteste aus. Die größten waren selbstverständlich in den USA, die zweitgrößten jedoch fanden in Deutschland statt. Tausende versammelten sich in Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt, trotz oder vielleicht gerade wegen der Pandemie, um sich gegen Rassismus auszusprechen. Bis heute verwundert es mich, auf welch große Resonanz die Black Lives Matter-Bewegung in Deutschland stieß. Endlich bewegte sich der Diskurs in die breite Öffentlichkeit und ging über die platten Nein zum Hass-Sprüche hinaus. Doch anscheinend brauchte Deutschland die USA, um sich dem Thema Rassismus nähern zu können. Ein Vorfall in Minneapolis dominierte schließlich die Schlagzeilen und nicht Hanau, Halle oder Kassel. Wie also die Brücke schlagen? Da kam mein Buch, das Buch einer schwarzen Deutschamerikanerin, gelegen. Das Problem war nur, die Proteste in den USA drehten sich um Polizeigewalt, das ungerechte Justizsystem und Racial Profiling. Diese Themen werden in meinem Buch nicht angesprochen. Es gibt einen Satz im ersten Kapitel. Rostock-Lichtenhagen, Solingen-Mölln, die NSU-Morde, Polizeigewalt. Diese Vorfälle und diese Vorfälle allein waren Rassismus für mich. Davon war mein Alltag weit entfernt. Mit diesem Satz klammere ich den gewalttätigen Rassismus, der Menschenleben kostet, für das Buch aus. Weil ich nicht darüber schreiben wollte, wo Rassismus endet, sondern wo er beginnt. Lange hatte ich beim Schreiben dieses Satzes überlegt, ob ich in der Auflistung das Wort Polizeigewalt mit aufnehmen möchte oder nicht. Denn sie findet in Form von Mikroaggressionen statt, ebenso wie in äußerster Gewalt. Polizeigewalt umfasst alles von Schikane bis zu Mord. Doch ich entschied mich dagegen, über die Polizei zu schreiben. Mir fehlten die Ressourcen, das Thema innerhalb der Schreibzeit gut recherchiert auf den Punkt zu bringen. Und ich hatte bereits zu Anfang geschrieben, das Buch hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Im deutschen Rassismusdiskurs von 2020 gab es jedoch eine Schieflage, vor allem in der medialen Darstellung, und ich frage mich, wie viel mein Buch dazu beigetragen hat. Wir redeten darüber, dass Black Lives Matter in den USA bedeutete, dass die Polizei schwarze Menschen tötete und in Deutschland, dass es ein Problem mit der Wo-kommst-du-her-Frage, problematischen Karnevalskostümen und ungefragten Haare anfassen gab. Wir führten den Rassismusdiskurs auf der Mikroebene und das ließ ihn im Vergleich zu der Situation in den USA ziemlich banal erscheinen. So groß die Solidarität mit der Black Lives Matter-Bewegung, so stark war auch der Widerstand, Polizeigewalt in Deutschland zu untersuchen. Innenminister Horst Seehofer stoppte damals eine angekündigte Studie zu Rassismus in der Polizei. Nicht nur die Diskussion war schief, sondern sie fand unter den absurden Umständen der Pandemie statt. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, inmitten eines Lockdowns bekannt zu werden. Ich saß in meinem Wohnzimmer, öffnete Zoom-Meetings und las meinem Computer etwas vor. Manchmal gab es 20, manchmal 3000 ZuschauerInnen, die ich nicht sah. Ich war zu Gast in zahlreichen Podcasts, die ich in meinem Schlafzimmer aufnahm. Ich traf Fernsehteams im Freien, die mir sehr lange Mikrofone entgegenstreckten, damit sie die Abstandsregeln einhalten konnten. Ich sehnte mich gleichzeitig nach weniger und nach mehr Kontakt zu Menschen. Es ist eine Unmöglichkeit, sich über den Erfolg seiner Arbeit zu freuen, wenn er durch den Mord eines Menschen ausgelöst wird. Was alles in den restlichen Monaten des Jahres passiert ist, kann und will ich auch gar nicht genau wiedergeben. Sie bestanden aus vielen Interviews und vielen FollowerInnen auf Social Media. Ich war überfordert, überarbeitet und überfragt. In dieser isolierten Öffentlichkeit war ich keine Person mehr, kein Mensch, sondern ich wurde eine Figur, ein Symbol, eine Stimme, eine Hoffnungsgeberin, ein Problem. Ich ging unter zwischen Aufmerksamkeit und Einsamkeit, Wut und Begeisterung für meine Arbeit, Enttäuschung und Erwartungen, Neid und Verehrung, Anfragen und Hasskommentaren.